Tollcast. Dein Tolkien-Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge des Tollcast. Wie in der Folge 187 ja bereits angekündigt, geht es heute um die Arte-Dokumentation, die am 5. Dezember 2024 erscheint und diesen wunderbaren Titel trägt: Tolkien, die wahre Geschichte der Ringe. Wir hatten bereits die Möglichkeit, in Wiesbaden uns die Dokumentation anzugucken, in einem schönen Kino. Da gab es vor dem Film ein paar warme Worte vom ZDF und von der Stadt Wiesbaden, sowie nach der Dokumentation eine Runde mit den beiden Regisseuren, sowie Marcel Bülles und Annika Röttinger. Und danach habe ich mich auf den Weg gemacht und noch Stimmen im Publikum gesammelt, wie denn die Zuschauenden die Dokumentation fanden. Und dazwischen gibt es noch meine Zusammenfassung der Dokumentation, da wir euch den Film hier logischerweise nicht vorspielen dürfen und können. Wie immer der Hinweis daran, wir haben Kapitelmarken. Wenn ihr also ein Thema nicht hören wollt, könnt ihr einfach skippen. Aber diese Sonderfolge ist so interessant. Ich glaube, da verzichtet man gerne auf das Skippen, sondern nutzt sie eher, um sich nochmal etwas Neues anzuhören. Und dann starten wir mit der kurzen Einführung durch Uwe Stellberger vom Kulturamt Wiesbaden und Linde Dehner, Redakteurin bei Arte.
Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Kommen, schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich, dass wir hier in dem schönsten Kino der Stadt, des Landes, der Welt irgendwie diesen Film zeigen können. Ich freue mich sehr, dass wir das hier tun dürfen. Also vielen Dank, Uwe, vielen Dank an die Stadt Wiesbaden. Und wie das so ist, wenn man sich bedankt, dann muss man ein paar Leute nennen. Und ich finde diesen Anlass, das Thema, ich bin jetzt keine geborene Tolkienistin, aber ich habe natürlich den kleinen Hobbit gelesen, also mit 13, glaube ich, aber okay, wie lange ist das jetzt her? Also lassen wir's. Also es ist lang her. Und als Jean-Christophe mir von der Idee erzählt hat, dass das doch irgendwie jetzt mal Zeit wäre, irgendwie die Geschichten hinter den Geschichten zu beleuchten, war ich sofort angefixt. Und man sieht es ja auch dann dem Erfolg, den die Filme haben, den die Bücher haben. Und es ist mir auch wirklich keins bekannt, was wirklich so über die Dauer, also auch zeitlos und inhaltlich überdauert. Und das hat mich total angefixt, weil mir klar ist, dass irgendjemand sagt es auch im Film, aber es war auch mein Gedanke. Ich glaube, ganz viele Fantasy-Abenteuer wären nicht passiert ohne den Herr der Ringe und ohne den kleinen Hobbit. Und darüber mehr zu erfahren, das hat mich angefixt und ich bin froh, dass ich das, diesen Virus, der Jean-Christophe hat ihn auf mich übertragen. Ich konnte ihn auch auf viele meiner Chefs übertragen, die dann Gott sei Dank alle unterschrieben haben und das Projekt genehmigt haben. Dann haben wir eine Produktionsfirma gebraucht und das war die Firma Storyhouse. Also vielen Dank auch an die Firma, die den Film für uns realisiert hat. Und dann war aber klar, dass Jean-Christophe nicht die ganze Zeit irgendwie hier Autor und Regisseur sein konnte, weil er ja auch noch andere Aufgaben hat. Da wird er vielleicht später noch mehr erzählen. Und deswegen hat Storyhouse uns den Matthias Schmidt als Regisseur vorgeschlagen. Und also Matthias, echt vielen, vielen Dank, dass du dich da irgendwie, ich meine, es war eine Notlage, weil dir ist gerade im Projekt weggebrochen. Ich bin so froh, dass es weggebrochen ist und dass du gerade ausnahmsweise Zeit hattest, weil das ist nämlich ein sehr vielbeschäftigter Mann. Sie finden allein in der Arte-Mediathek, ich glaube, 5 Filme, wenn sie seinen Namen eingeben. Und das ist immer er, also nicht irgendein anderer Matthias Schmidt. Also, danke. Und natürlich freue ich mich auch ganz besonders, dass wir hier viele Tolkienisten haben und auch 2 Protagonisten aus dem Film und 2 Experten, die Sie nach dem Film kennenlernen werden und die alle Fragen sicherlich beantworten können. Und ich möchte Sie auch bitten, mal ein bisschen irgendwie noch auf die Sachen hinter den Geschichten zu achten, weil wenn Sie die schönen Bilder in der Schweiz sehen, dann denken Sie mal dran, dass da ein Kameramann dabei war, der diese Bilder alle gemacht hat. Wenn Sie diese ganzen Animationen sehen von Bildern, von Sequenzen, die man nicht so eins zu eins visualisieren kann, dann wissen Sie ja, dass das jemand war, der die Animationen gemacht hat und der sich diese bildliche Umsetzung ausgedacht hat und jemand, der diese ganzen Archive geplündert hat und diese Rechte angefragt hat und diese Fremdmateriallisten erstellt hat, das ist eine Arbeit, die man nicht, also bei so einem Film, Hut ab und vielen Dank dafür. Und diese ganzen kleinen Gewerke haben wir hoffentlich zu einem sehr unterhaltsamen Film zusammengeführt, den Sie heute zum allerersten Mal hier sehen dürfen. Und Sie haben einen relativ langen Vorsprung. Die Ausstrahlung wird erst im Dezember sein, also am 5. Dezember. Sie haben also noch jede Menge Zeit, Werbung zu machen, wenn es Ihnen gefallen hat. Und ja, das war's eigentlich. Gute Unterhaltung, Film ab und alle Fragen können Sie zum Schluss stellen.
Bis gleich.
Kommen wir jetzt zu einer kurzen Zusammenfassung meinerseits zur Dokumentation und ein paar Hintergrundinformationen. Ursprünglich wurde die Dokumentation Tolkien und die wahre Geschichte der Ringe als 30-minütiger Beitrag für Phoenix entwickelt. Der Fokus lag zunächst auf die Zeit Tolkiens in den 1910er Jahren. Noch als das Projekt an ZDF und Arte überging, wurde es nicht nur internationaler, sondern auch auf 90 Minuten erweitert. Dadurch kam der Regisseur Matthias Schmidt von Storyhouse Productions mit ins Team, der für die Erzählung und die Dreharbeiten an den Schauplätzen verantwortlich war. Diese zusätzliche Zeit nutzte das Team, um Tolkiens gesamtes Leben abzubilden, statt sich nur auf den kleinen Abschnitt in den 1910er Jahren zu beschränken. Die Akzente wurden dabei aber nach wie vor auf Tolkiens Zeit in England als Kind und junger Erwachsener sowie seine Reise in die Schweiz als 19-jähriger Tourist und natürlich seine Erfahrungen als 24-jähriger Soldat im Ersten Weltkrieg gesetzt. Die Dokumentation setzt auf eine Mischung aus Interviews mit Tolkien-Expertinnen und Experten, Dreharbeiten an den Originalschauplätzen, Originalinterviews mit Tolkien selbst sowie Illustrationen und Animationen. Unter den Interviewpartnern finden sich die renommierten Namen Dimitra Fimi, sie ist Professorin für Fantasy- und Kinderliteratur an der Universität Glasgow und Autorin zahlreicher Sekundarliteratur zu Tolkien, Johannes Dillinger, Historiker an der Oxford Brookes University und Experte für Magie in der Geschichte, Vincent Ferré, französischer Tolkien-Forscher, Dozent und Autor zahlreicher Bücher zu Tolkien und dem Mittelalter, sowie der Kurator der Tolkien-Ausstellung 2019 in Paris. Dann haben wir noch Stuart D. Lee, Professor am Morton College mit Fokus auf Altenglisch, die Literatur des Ersten Weltkrieges und Tolkiens Werk. Auch kein Unbekannter ist Thomas Honegger, Professor für alte englische Sprachen an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, Herausgeber im Walking Tree Verlag und Mitglied des Beirats des Hisarshores. John Garth, Journalist, Tolkien-Forscher und Autor des Werkes Tolkien und der Erste Weltkrieg. Marcel R. Bülles, Gründer der Deutschen Tolkien-Gesellschaft und Tolkienist seit über 30 Jahren. Neben den Interviews wurden auch Schauplätze aus Tolkiens Leben besucht. Hierbei holte sich das Filmteam die Expertise von Adrian Maldonado, Archäologe und Autor des Blogs Almost Archaeology. Er führte das Team durch Regionen Englands, die Tolkien inspiriert haben. Martin S. Monsch, Autor des Buches Die Schweiz in Tolkiens Mittelerde. Er begleitete das Team durch die Schweizer Alpen und folgte Tolkiens Spuren auf seiner Reise 1911. Dabei entstanden die beeindruckenden und bildgewaltigen Aufnahmen. Und Annika Röttinger, Militärhistorikerin und Mitherausgeberin des Sammelbandes Something Has Gone a Crack über Tolkien im Ersten Weltkrieg. Sie stand als Interviewpartnerin im Studio zur Verfügung und führte das Team zu Tolkiens ehemaligen Einsatzorten in Nordfrankreich. Dort besuchten sie unter anderem die Gräber seiner Freunde Rob Gilson und Geoffrey Smith. Die Dokumentation startet mitten im Geschehen, mitten in England, begleitet von O-Tönen von Dimitra Fimi, Vincent Ferré und Annika Röttinger. Anfangs wirkt es vielleicht etwas unzusammenhängend, doch der Film schafft es, die verschiedenen Fäden geschickt zu einem Ganzen zu weben. Man kann den Film grob in vier Teile gliedern, die sich über die Zeit ergänzen und lose Fäden zusammenführen. Der erste Teil richtet sich auf Orte in Großbritannien, die Tolkien inspiriert haben. Vom weißen Kreidepferd in Uffington über alte Grabstätten und die Kirchentür mit den zwei Bäumen bis hin zu Sherhole Mill. Adrian erläutert auf authentischer und charismatischer Weise Tolkiens Inspirationsquellen. Im zweiten Teil begleitet der Film Martin durch das Gebirge und zu den Berghütten, in denen Tolkien im Hüttenbuch unterschrieben hat. Die Schönheit und Unwegsamkeit der Schweizer Alpen werden eindrucksvoll dargestellt. Dieser Abschnitt nimmt gefühlt viel Raum der Dokumentation ein. Der dritte Teil behandelt Tolkiens Erfahrungen im Ersten Weltkrieg und die Narben, die die Natur noch heute zeigt. Es werden historische Film- und Fotomaterialien gezeigt, die selten zu sehen sind. Auch die Zeit nach seinem Fronteinsatz wird ausführlich behandelt. Im letzten Teil geht es um Tolkiens literarisches Schaffen. Der Hobbit wird kurz angerissen, der Herr der Ringe ausführlicher besprochen. Auch Themen wie Tolkien als Künstler werden angeschnitten. Trotz der unterschiedlichen Stationen hat der Film einen klar erkennbaren roten Faden und behandelt Tolkiens gesamte Lebensspanne von der Geburt und dem Verlust der Eltern über die verbotene Liebe zu Edith und das Familienleben bis hin zu seinem Tod. Ausgespart bleibt jedoch andere Werke, seine Tätigkeit als Professor, seine vielen Umzüge, der Einfluss der Inklings und seine Kinder. Das ist vermutlich der begrenzten Zeit geschuldet. Der Fokus liegt auf bestimmten Bereichen, die dafür intensiv beleuchtet werden. Die Dokumentation ist aufwendig animiert und womöglich mit Originalbildern und Fotografien versehen. Man merkt, wo der Tolkien Estate Bilder freigegeben hat und wo nicht, was durch nachgezeichnete Illustrationen kompensiert wird. Das fällt kaum negativ auf, auch wenn manche Motive, wie Tolkiens Bild, The Hill, Hobbiton Across the Water, mehrfach gezeigt werden. Die Autoren richten sich bewusst an ein gemischtes Publikum. Sie sprechen sowohl Tolkien-Kenner als auch Neulinge an. Fast alles, was nicht direkt von den Interviewten kommt, wird mit Zitaten aus Tolkiens Briefen oder Werken belegt. Diese Passagen werden stimmungsvoll von Philip Moog, der deutschen Synchronstimme von Legolas, vorgetragen. Die Erzählstimme der Dokumentation gehört Elisabeth Günther, der deutschen Stimme von Arwen, die mit ruhiger Stimme durch den Film führt. Der Film scheut auch nicht vor kritischen Themen zurück, wie Tolkiens Frauenfiguren oder Rassismusvorwürfe, und ordnet diese angemessen ein. Neben all diesen Elementen gibt es historische Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg. So sehen wir den britischen Panzer Mark I auf dem Schlachtfeld und Soldaten in verschiedene Kriegssituationen. Alles in allem ist es eine sehr gelungene Dokumentation. Zwei persönliche Kritikpunkte habe ich dennoch. Zum einen die Gewichtung der Schweizreise. Der optisch größte Teil der Dokumentation widmet sich Tolkiens Reise durch die Schweizer Alpen, obwohl sie nur einen kurzen Abschnitt in seinem Leben darstellt. Obwohl die Szenen beeindruckend sind, fühlt es sich zeitweise wie ein Werbefilm für die Schweiz an. Und zweitens die mehrfachen Enden. Aufgrund der vielen Erzählstränge gibt es mehrere Momente, die sich wie ein Abschluss anfühlen. In den letzten 10 bis 15 Minuten hatte ich mehrfach das Gefühl, das waren schöne Schlussworte, nur um dann noch einmal in einem anderen Bereich einzutauchen. Diese Punkte sind jedoch marginal und beeinträchtigen den positiven Gesamteindruck kaum. Ich freue mich schon auf ein erneutes Anschauen der Dokumentation. Nachdem ihr jetzt wisst, wie die Dokumentation aufgebaut ist, ist es Zeit für das Filmgespräch mit den beiden Experten Annika Röttiger und Marcel R. Bülles.
Herzlichen Dank für die tollen Bilder, die tollen Infos, das tolle Konzept auch. Vielleicht bevor wir die Expertin und den Experten dazu holen, vielleicht von euch kurz. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man zu zweit Regie macht bei sowas. Wie kam es dazu und wie kamt ihr zu diesem tollen Konzept mit den Animationen und alles?
Ja, ich habe am Anfang den langweiligeren Part gemacht. Ich habe so ein bisschen wie Tolkien gemacht. Ich müsste mich eigentlich um Dokus für Politik und Zeitgeschichte kümmern und brav am Schreibtisch sitzen. Aber ich habe so ein bisschen gemacht wie Tolkien. Also abends, wenn ich zu viel Zeit habe, dann kommen einem manchmal so Ideen. Ich hatte dieses Buch in der Hand von dem John Garth, den Sie im Film gesehen haben, weil für mich Tolkien und Fantasy, ich hoffe, das darf ich hier sagen, ich war vorher sehr unbeleckt und war eher so in der James-Bond-Geheimdienst-Thriller-Fraktion. Und das hat mich sehr fasziniert, zu sehen, dass er im Ersten Weltkrieg scheinbar dramatische, traumatische Erfahrung gemacht hat. Und dann ist das so losgegangen, dass ich so heimlich nachts und am Wochenende, und meine Frau hat gesagt, boah, da sind das teure Bücher, die da alle kommen, diese Ausstellungskataloge und so. Genau, und so hat es angefangen. Und aber die spannenden Drehreisen, ich habe noch Interviews gemacht, aber die spannenden Drehreisen und vielen Erlebnisse, die hat der Matthias Schmidt als Autor gemacht. Insofern, man braucht immer gute Gefährten für so ein Projekt.
Ja, ich sehe das Publikum gar nicht ganz, aber ich bin total auch, ich habe selber eine Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine Weile her, dass wir es fertiggestellt haben, und wenn man es jetzt so sieht, ja, ich war der, der reisen durfte, aber ich war auch der, der klettern musste. Ja, darf ich mal sagen. Also und die Leiter, die hatte es in sich. Nein, eine große, aufwendige Produktion, an der ganz viele beteiligt waren, und nicht nur wir beide, sondern eben Linde Dehner hat es erwähnt, sie ist ja auch eine davon, aber auch die Kameraleute. Johannes und Jim, Jim ist dort hochgeklettert, und mit Johannes waren wir auch mit Annika Röttinger da an der Somme und haben verregnete Tage versucht, zu Drehtagen zu machen, und dann haben wir lange im Schnitt gesessen mit einer Kollegin, mit der Anina Wolf, mit der ich das schon seit vielen Jahren mache, für immer wieder verschiedene Projekte. Ja, ein Grafiker gab es, den Ali Sosandé. Wir haben versucht, mit dem Tolkien-Ästhet über Rechte zu verhandeln an Fotografien, was auch gar nicht so einfach ist. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige von Ihnen das Phänomen. Deswegen sind einige der Bilder nachgezeichnet, andere haben wir verwendet. Da gibt es also strenge Limitierungen. Auch das Zitatrecht für die Filmausschnitte war nochmal eine Baustelle für sich. Warum sind nicht mehr drin? Warum sind sie überhaupt drin? Also so, das ist ein komplexes Produkt.
Glaube ich. Ich habe ihn ja auch zum ersten Mal gesehen, und ich habe heute Nachmittag noch gedacht, naja, die von Peter Jackson Ausschnitte werdet ihr wahrscheinlich nicht drin haben.
Ja, genau. Jetzt ist mein Mikro aus, das trauen die sich nicht.
Doch.
Ja, manchmal braucht man auch eine sehr mutige Produktionsfirma. Okay. Das ist ja sozusagen neben den Sendern, wo wir sozusagen Arte als erstes und das ZDF und dann Phoenix sozusagen das supportet haben, die Linde Dehner das sozusagen bei Arte wirklich allen sozusagen warm ans Herz gelegt hat. Und dann braucht man aber auch wirklich natürlich aus der freien Produktionslandschaft. Ich erinnere mich noch, dass als es noch keinen Vertrag vom ZDF und Arte gab, wir gesagt haben, eigentlich müsste man jetzt schon in der Schweiz drehen. Das ist ein kurzes Drehfenster, sonst kommt eben die Schneezeit, die Gewitterzeit. Und da hat der Produzent gesagt, ja, also er kann schon da in 2-3 Wochen irgendwie mit dem Helikopter das jetzt mit dem Matthias Schmidt und dem bewährten Kameramann drehen. Da habe ich auch gesagt, ja, muss man auch echt Danke sagen. Also war viel Mut und Risiko dabei, und ich freue mich, dass ihr es da wieder runtergeschafft habt, ja. Mit dem ganzen Rauchen und so, was du sonst noch so
nicht. Da wollen wir nicht drüber reden, ja, aber okay. Tatsächlich war der Abstieg schwieriger als der Aufstieg noch, ja. Weil man dabei nach unten gucken muss. Naja. Diese Leiter, wirklich, also, ja. Okay.
Aber vielleicht gutes Stichwort, um die Tolkien-Expertin und Experten dazu holen. Annika Röttinger von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft ist da, und der Marcel Bülles, der Tolkienist. Mal ein Mikro für dich geben. Ja. So, wie war das für euch? Habt ihr euch gefreut, gewundert, als ein Anruf kam, ob ihr in einem Film mitmachen wollt?
Willst du zuerst?
Nee, bitte du.
Ich fand es total lustig, als der Herr Caronboy mir angeschrieben hatte, weil er kam nicht über die Deutsche Tolkien-Gesellschaft, wo ich sehr aktiv bin, sondern hatte mich auf anderen Wegen gefunden, über die Masterarbeit, die ich über Tolkiens Erlebnisse im Ersten Weltkrieg geschrieben hatte. Und das war für mich ein Novum, weil sonst war immer der Verein das erste Ziel. Und das fand ich total klasse, dass beides, diese beiden Aspekte, dieses Ehrenamt und dieses Wissenschaftliche, da eben auch mit rein sollten, dass das von Anfang an der Plan war. Und das, also dachte ich mir, das ist jetzt schon in echt guten Händen. Ich war tatsächlich die Einzige im Kurs, ja. Aber das fand ich ganz klasse und habe dann natürlich auch unfassbar viele Fragen gehabt. Dir ging es ja wahrscheinlich genauso, Marcel, weil man ja wissen will, was steckt dahinter, was ist so der Gedanke, wird man irgendwie Tolkien gerecht und seinen Ideen, oder geht's mehr um die Adaptionen? Und da hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass das in sehr guten Händen ist. Und dann hat sich das Projekt ja weiterentwickelt und es hat sich halt bewahrheitet.
Also für mich war das halt, als Jean-Christophe mich das erste Mal angesprochen hatte, wir haben in den letzten 20 Jahren sehr viele Dokumentarserien oder Filme zum Thema Tolkien in Mittelerde gesehen. Ich verrate jetzt nicht allzu viel. Die sind fast alle Müll. Oder zumindest, wenn sie nicht Müll sind, unterhaltsam, aber haben wenig mit Fakten oder mit brauchbaren Informationen zu tun. Und als dann jemand mich fragte, ja, wir haben da was vor, wir möchten was mit Mittelerde machen, dachte ich mir so, okay, vorsichtiges Interesse, Neugier. Und dann haben wir uns auch mal unterhalten, geschrieben und gesprochen. Und als ich dann noch sagte, so, ja, es gibt Leute wie Vincent Ferré, die man halt auf jeden Fall dabei haben muss. Und dann sagte so, ja, John Garth und Dimitri Fimi. Ich dachte mir so, oh, er hat die richtigen Leute. Und das hat mir natürlich sehr, sehr große Hoffnung gemacht. Und das haben wir ja heute auch gesehen, dass man so viele gute Leute zusammengebracht hat zu diesem Thema. Das hat man bisher sehr, sehr selten gesehen. Also das ist wirklich großartig.
Wir wollen ja aber nicht unter uns bleiben, sondern Sie dürfen gerne Fragen stellen, vielleicht per Handzeichen. Ich weiß nicht, wenn mich Laura umhört, kannst du den Saal ein bisschen heller machen, dass wir sehen, wenn sich jemand meldet?
Ja,
ja, klar. Ja, da versuch mal. Nö, versuch. Schönes Licht. Jetzt von hier aus kann ich es besser sehen ohne Scheinwerfer. Keine Handzeichen, keine Fragen.
Was ist los, Leute? Ihr habt Fragen.
Dann frage ich einfach noch. Ja, ich habe meine.
So, vielen Dank. Merci beaucoup für den wunderschönen Film. Leidenschaft spüren wir vom Anfang bis Schluss in diese wunderschöne Geschichte. Gab es einen Moment, wo Sie einen kritischen Blick über diesen Mann geworfen haben und sich gefragt haben, sollen wir darüber sprechen oder nicht?
Ja, ich vermute so ein bisschen, es gab ja gerade so ein, manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man nicht sozusagen, wie sagt man das, unbedingt 100% Team Tolkien ist. Man möchte ja auch keine Hagiographie schreiben. Insofern war es ganz gut, dass ich mehr Team Ian Fleming und James Bond war. Ich hatte die Diskussion, Gender-Diskussion, werden aufgenommen sozusagen. Es gibt ja diese Diskussion, sind es vorwiegend nur wichtige männliche Hauptcharaktere? Da hat Annika Röttinger und Dimitra Fimi haben dazu Punkte im Film gemacht. Dann gab es diese Diskussion über Rassismus. Sind das nationale oder nationalistische Stereotypen, die dort abgebildet werden mit Völkern? Ich denke, da haben wir haben es einfach dann so gemacht, dass wir die Experten, Expertinnen, die einerseits, denke ich, ja, ich glaube so in der deutschen Tolkien-Gesellschaft oder in der internationalen Tolkien-Community, das ist ja eine sehr eindrucksvolle Community, die da sehr so unterschiedliche Punkte auch beigestellt haben oder beigetragen haben und so durch diese Vielstimmigkeit dazu haben wir uns dem sozusagen so gestellt und so ein vielstimmiges Bild zu Nationalismus oder nicht oder Stereotypen und die Botschaft ist ja so ein bisschen mehr der Vielschichtigkeit dieses Werks und der Vielfalt.
Ja, ich will es kurz ergänzen. Also ich bin auch kein Tolkienist im engeren Sinne, obwohl ich Anfang der 90er Jahre, als ich mal ein Pseudonym bei einer Zeitung brauchte, das Pseudonym Frodo gewählt habe tatsächlich, weil ich irgendwie den Herr der Ringe gelesen hatte gerade. Also ich bin in Ostdeutschland, in der DDR groß geworden und das war halt für mich eine bis dahin unmögliche Erfahrung und die hat mich dann doch geprägt auf eine Weise. Und gleichzeitig, was diese Themen angeht, die wir heute diskutieren, in so vielen Fragen, kulturellen Fragen, Fragen der kulturellen Aneignung, alles, was so in den letzten Jahren uns beschäftigt, habe ich andererseits, wir haben es angerissen, wie du sagtest, Annika Röttinger zum Beispiel äußert sich, und andererseits ruhe ich auch ziemlich in mir und versuche, eine Ruhe zu bewahren und nicht auf alle Werke, die vor 70 Jahren entstanden sind, unseren heutigen Maßstab immer anzulegen und zu sagen, aber das hat er doch, das hätte er doch. Nein, hätte er nicht, es ist eben eine andere Zeit. Und ich finde die Kleinigkeit zum Beispiel, diese Gandalf-Frage, die Frauenfrage, das ist eine ganz spannende Anregung. Und da sage ich eben einmal im Kommentar den Satz, zu Tolkiens Zeit wurde eben doch ein Mann daraus, ja. Also das ist so unser Umgang mit diesen Themen.
Weitere Fragen? Ja, dann vielleicht ich nochmal an die Tolkienisten. Habt ihr, wenn ihr jetzt den ganzen Film gesehen habt, also ich bin völlig zufrieden, sehr gut informiert, aber ihr als die großen Expertinnen und Experten, habt ihr noch was, wo ihr sagt, schade, dass das nicht mit drin war?
Wie viel Zeit haben wir, die Anwesenden?
Können wir was anderes besprechen?
Ja, das ist ein sehr undankbares Thema. Nein, also der Punkt ist ja der, dass es ja, hier steht ja auch ein sehr, sehr klares Konzept und ein sehr klarer roter Faden in der Geschichte. Es geht ja um die Orte der Inspiration Tolkiens. Es geht nicht darum, ob wir jetzt um die Texte machen. Also wir hätten jetzt wahrscheinlich auch einen kompletten Film über Kalevala, Beowulf, Nibelungensage, die Edda und sonst irgendwas machen können. Und das wären auch locker 90 Minuten oder mehr. Sondern es geht ja wirklich um die Orte und um die Biografie Tolkiens. Und das ist ja das Konzept. Und die meisten wichtigen Dinge sind halt wirklich Dinge, also die halt wirklich Tolkien ganz besonders beeindruckt, fasziniert, wo wir auch wissen, was ja zum Beispiel in der Schweiz, was ja doch sehr eindringlich vermittelt wird, da hätte ich mir vielleicht noch ein, zwei andere Orte mehr gewünscht als die Schweiz, aber ich weiß, es gibt viele Schweizer, die ihr Land sehr lieben und das gerne betonen möchten, aber nein, es ist halt wirklich ganz, ganz toll. Es sind halt die Sachen drin, die wirklich drin sein müssen und wie ich ja gerne nochmal erwähne, andere Dokumentarfilme oder Serien halt noch nicht mal irgendwie angerissen haben. Also das ist ja ein sehr, sehr rundes Paket.
Also ich glaube, es ist faszinierend, das alles in anderthalb Stunden unterzubringen. Also ich bin selber ganz fasziniert, weil ich weiß ja, wie lange wir allein schon an der Somme waren. Dann gibt's ja noch die Studioaufnahmen, also immer wenn jemand sitzt im Prinzip. Und da habe ich mir damals schon gedacht, ich kenne ja jetzt nur meinen Teil. Wie soll das jemals in anderthalb Stunden passen? Und ich weiß ja, da sind ja auch noch andere Kollegen am Werk und die haben ja auch ganz viel zu erzählen. Und insofern ist es klar, dass immer etwas ein bisschen auch auf der Strecke bleiben wird oder sehr verkürzt dargestellt wird, wie die Geschichte zwischen Edith und Ronald zum Beispiel. Das ist ganz klar. Darüber könnte man auch anderthalb Stunden füllen oder mehr. Also es ist wirklich dramatisch gewesen. Und aber wie Marcel schon gesagt hat, es geht um die Orte und ich finde, das ist auch ganz gut. Man muss bei Tolkien, glaube ich, sich einen Punkt, ein Thema raussuchen und da fokussiert bleiben. Und ich finde, das ist euch ganz, ganz großartig gelungen, weil das nicht leicht ist, gerade bei Tolkien. Und man hat es ja gesehen im Abspann, die lange Liste an Archivmaterial oder überhaupt an Archiven. Es gibt so viel. Und das ist so, ich weiß nicht, so Fluch und Segen zugleich bei Tolkien, weil man immer noch tiefer schürfen kann. Und dann ist eigentlich nur die Frage, ab wann taucht der Balrog auf?
Wir haben als Team die Erfahrung gemacht, dass wir auch von unterschiedlichen Startpositionen ausgegangen sind. Und wir haben zum Beispiel mit Linde Dehner, die ja auch als Redakteurin einen großen Einfluss hat auf das, was wir hier entwickelt haben. Dann schreibt man ein Drehbuch und dann wird es nochmal weiterentwickelt und so. Man fragt sich, welchen dramaturgischen Bogen findet man? Also eine ganz normal von 0 auf 100 chronologisch erzählte Biografie ist im Grunde auch langweilig. Also wie weit geht man rein in die Inhalte? Auch für ein, ich sag mal, ganz normales Publikum sind sie auch alle, aber für ein Publikum, was nicht im Tolkien-Universum zu Hause ist, wie viel erklärt man, wie viele der Namen, wie viele der Orte? Dadurch sind auch ein paar kleine Redundanzen reingekommen, dass man sagt, wir greifen immer mal wieder Dinge noch auf, wo vielleicht der Tolkienist sagt, wusste ich schon, habe ich schon gehört, aber dass man auch im Arte 20.15 Uhr Publikum mitdenkt. Also so ist ein komplexer Vorgang, ich sag das schon mal.
Wie lange habt ihr geschürft im Tolkien-Archiven und Universum, bis ihr das Projekt beendet hattet?
Also das ist immer schwer zu sagen, weil man macht ja, weiß ich nicht, ein Jahr, zwei Jahre, aber man macht dann auch mal zwischendurch was anderes. Es gibt Warteperioden zwischen der Drehzeit und der Schnittzeit, vergeht einfach Zeit. Aber sehr lange, also das, ich empfinde es ja auch als ein Privileg, also wir dürfen quasi uns mit dem Thema beschäftigen, bekommen sogar Geld dafür und dann dürfen wir in die Schweiz reisen und mit tollen Leuten Gespräche führen, das ist super. Und es reicht aber dann trotzdem nicht zum akademischen Grad und deswegen sind die Spezialisten so wichtig, die man hat und deswegen haben wir auch großen Respekt vor den Reaktionen, gerade in dieser Veranstaltung, weil ich dachte, jetzt ein Fehler ist immer drin, sage ich mal, wenn jemand einen entdeckt hat, sag's bitte später. So.
Wann?
Ich hab gestern auch nicht gut geschlafen, weil ich, also bei der James Bond Community ist es auch so, dann entdecken die, dass die hinterletzte Radmutter beim Bentley irgendwie falsch ist. Und aber den Tolkienisten hatte ich noch mehr Respekt, weil ich natürlich gesehen habe, wie also ich bin sozusagen im laufenden Fahren zum halbwegs Tolkienisten geworden, weil man gesehen hat, wie vielschichtig das ist. Und wenn ich überlege, wo ich einen Phantomschmerz habe, also wir hatten aus den Interviews mit euch und den britischen und den anderen Expertinnen, also gefühlt wirklich locker nochmal die doppelte Länge machen können, wenn Linde Dehner es mit uns noch weiter ausgehalten hätte. Wo ich am meisten so ein bisschen damit hadere, war das vierte Zeitalter. Das fand ich nochmal sehr spannend, also sozusagen so diese letzte, das Fragment sozusagen von der Fortsetzung von Herr der Ringe ist natürlich nochmal sehr, sehr spannend zu seinem Lebensende, sozusagen dann auch mal der Kalte Krieg, dass das alles sehr düster wurde. Und da hätten wir quasi jetzt nochmal so ein Special machen können. Machen wir vielleicht irgendwann nochmal. Und ich könnte noch was Regionalpatriotisches einstreuen. Tolkien ist tatsächlich nicht viel gereist. Das kommt ja so ein bisschen durch. Ne? Er war noch mal in Paris, ne, ein paar Tage. Es ist so nicht ganz klar, wie das mit dem Rhein war, aber es könnte sein, dass er sozusagen das UNESCO-Welterbe, sozusagen, es gibt ja auch ein paar so Köln-Fraktionsleute im Publikum, dass er so in Köln eingestiegen ist, nachdem sie so über Holland gekommen sind, und ist sozusagen Mittelrheinfahrt und hat es so bis Mainz geschafft, bevor sie dann mit dem Zug nach Interlaken sind. Und da hatte ich so eine Zeit lang gedacht, das ist auch relativ wenig bekannt. Und natürlich gibt es mit dem Anduin, Flüsse spielen eine große Rolle. Und für so ein Flachland Mittelengländer ist natürlich auch unser Mittelrhein, so mit Bacharach und den ganzen Burgen rechts, links, auch eine interessante Inspiration. Aber das habe ich mir dann verkniffen. Das machen wir nochmal 2, 3 Specials später.
Ich darf nur ganz kurz erwähnen, einige, die mich hier kennen, wissen es ja, ich bin gebürtiger Kölner. Und als ich dann irgendwann vor vielen, vielen Jahren herausgefunden habe, dass Tolkien in Köln war, habe ich erstmal einen kleinen Regentanz aufgeführt vor Freude. Und möchte das gerne auch bei Gelegenheit gerne als Special machen. Vielen Dank.
Bevor ich zu meiner Frage komme, also ich möchte einfach Danke sagen, weil ich habe jetzt das Gefühl, dass ihr das so ernst genommen habt, wie wir das hoffen, und eben, wie gesagt, die richtigen Leute geredet haben, aber ich habe auch die Zwischenkommentare gut gefunden. Also es wurde, ich glaube, wir alle finden Tolkien toll, weil er ernst ist, und das kam in dieser Doku durch. Dass die Schweiz so präsent war, hat mir natürlich gefallen. Man hört das vielleicht meinem Dialekt an, dass ich aus der Schweiz komme. Aber jetzt zu meiner Frage, ist es möglich, weil was ich toll finde, ist das auf einer großen Leinwand zu sehen. Können wir den Film auch in die Kinos bringen, wenn wir Beziehungen haben? Oder nicht?
Ich kann das nicht beantworten. Das ist eine Frage, die rechte Fragen berührt, wo der Produzent eine Rolle spielt, auch die Sender natürlich, die beteiligt sind. Also ich würde es befürworten. Aber es ist nicht so einfach, glaube ich. Also da geht es wirklich um verschiedene.
Genau, also freuen wir uns bei Arte auch immer. Es gibt auch einige Produzenten, die das dann im Vorfeld mit uns machen. Wir haben es tatsächlich den Schweizern mal angeboten. Die haben als Kooperationspartner, Arte ist ja eine europäische Plattform, wir haben viel Kooperationspartner. Da bin ich noch ein bisschen beleidigt. Die haben dann nämlich gesagt, das wird wahrscheinlich bei unserem Publikum nicht so passen. Und ich dachte, ja, dann warte doch mal, bis ihr die Bilder seht. Also man kann es auch, wir haben jetzt die Erstausstrahlung, Linde, du hast ja schon gesagt, ne? Mit 5. Ist das schon legal? Ja. Schweizer Connections.
Also wenn man vor dem Erstausstrahlungstermin, also der ist ja erst am 5. Dezember, wie ich gesagt habe, dann können wir es nochmal als Marketingmaßnahme vor der Ausstrahlung deklarieren, dann ist es rechtlich leichter.
Ich erwähne das ganz gerne. Es gibt demnächst in Jena, ich freue mich sehr, dass auch Thomas Honegger natürlich dabei war, und ich bin gerade auch in Jena, und der Tolkien-Stammtisch in Jena macht demnächst den Thüringer Tolkien-Tag, immer am letzten Septemberwochenende. Und wir haben wirklich versucht, das irgendwie auch möglich zu machen, weil wir hatten da eigentlich vorgehabt, diese Open-Air-Weltpremiere hinzubekommen. Das ist aber leider auch nicht ganz so einfach. Aber wenn natürlich jemand vor der, das wäre vielleicht schon unheimlich spannend. Also wir würden uns sehr, sehr freuen, einfach weil ich glaube, das gehört auch ins Kino. Einfach die Bilder sind fantastisch, das in Anführungsstrichen auf dem kleinen Bildschirm ist ein bisschen schade sozusagen.
Vielleicht dann noch von mir, apropos kleiner Bildschirm, Peter Jackson und dann die berühmt, wie groß war da nochmal der Schub? Ich meine, ihr seid ja beide recht jung. Wart ihr vorher schon Tolkienisten oder spielt da der Film auch eine Rolle oder die Trilogie dann? Die
also du willst mir den Vortritt lassen, ja? Okay. Also bei mir war es so, er sitzt auch im Publikum, der ausschlaggebende Mensch, der die Bücher lesen wollte, bevor die Filme ins Kino kamen. Es ging bei uns damals in der Familie so ein bisschen um, tatsächlich auch durch unseren Großvater und dann meinen Onkel, der Vater von meinem Cousin. Und die waren an einem Nachmittag, brüteten die zusammen über einer Karte. Das habe ich noch so ziemlich bildlich im Kopf. Und dann sagt der eine zum anderen, ja, ich bin gerade hier und da passiert, oh, bist du da schon? Oh, darf ich das überhaupt sagen? Also ich bin ja schon da. Nee, das aber doch davor. Und dann immer mit dieser Karte. Und ich dachte mir, was ist das für eine Karte? Und ich bin dann aber nicht dazu gekommen, die Bücher tatsächlich vor dem Kinostart zu lesen. Bin nicht in Deutschland aufgewachsen und hatte dann diese Möglichkeit irgendwie, dachte ich nicht. Ich habe dann erst viel später erfahren, wie international Tolkien tatsächlich aufgestellt ist. Und das war tatsächlich dann, als der Film ins Kino kam, habe ich diese Verbindung nicht gezogen, dass das ist, was die da gesprochen haben, weil ich habe sehr viel Fantasy gelesen und fand diesen Hype total furchtbar. Ich weiß nicht, wie es dir ging, du warst ja damals schon voll Tolkienist, ich nicht. Ich fand es ganz schlimm. Ich war irgendwie, ich weiß nicht, Teenager und alles, was alle toll fanden, fand ich per se total doof und uncool und nein, bleib mir weg, das schaue ich mir nicht an. Und irgendwann sagt Jonas eben zu mir, du weißt aber schon, dass das ist, was ich gesagt habe, was du lesen sollst und wo du meinst, ja, das klingt spannend. Und dann ist wieder der Opa irgendwie im Spiel, weil er hat dann zu Weihnachten, als schon der zweite Film lief, den ersten geschenkt bekommen. Und dann sagte irgendwer in der Familie, den schauen wir jetzt zusammen. Und ich so, ja, okay, gucken wir mal. Und meine Fingernägel sahen nachher schlimmer aus als die von Frodo, ich sag's ganz ehrlich. Und hatte dann aber das Glück, ich durfte noch am nächsten Abend mit Opa und Jonas ins Kino gehen und den zweiten Film schauen. Und dann wusste ich, okay, jetzt müssen die Bücher gelesen werden. Also ich bin da so ein Zwitter zwischen Buch und Film. Dann ging's richtig los, aber ich hatte immer so das Gefühl, auch an der Schule so alleine zu sein. Und erst als ich fürs Studium nach Deutschland kam und über die Deutsche Tolkien-Gesellschaft gestolpert bin, war das so ein Augenöffner. So, oh mein Gott, da sind andere Leute, die genauso nerdig sind, die genauso bekloppt sind. Und ja, seitdem ist das eine never-ending Story. Ich vermute, bei dir war es ähnlich, nur außer den Film.
Ja, also wir sagen ja mal gerne, endlich mal normale Menschen. Ist ja auch mal ganz angenehm, wenn man die Leute trifft. Und bei mir ist natürlich das Handicap, ich war gerade mit meiner Freundin vor 2 Wochen in Oxford bei dem Treffen der britischen Tolkien-Gesellschaft im Ochsenmut. Und da habe ich jetzt gerade mein 30-Jähriges gefeiert. Also 1994 war halt das erste Mal da. Und hab da, das ist mal diese Origin-Story, die ich gerne erzähle, da war irgendein finnischer junger Mann, der natürlich, wie das Vorurteil besagt, eine Flasche selbstgebrannten Wodka dabei hatte. Und er hatte schon viel von dieser Flasche Wodka Intus und hat mir die ganze Zeit erzählt, oh, in Finnland, wir haben Gesellschaften, sie viele Gesellschaften, nicht so wie viele Gesellschaften. Ja, jede Stadt hat eine Tolkien-Gesellschaft. Und da saß ich da und dachte mir 1994, Finnland hat keine 5 Millionen Einwohner. Warum haben die 11 Gesellschaften? Das kann überhaupt nicht sein. Lustigerweise habe ich letztes Jahr endlich mal die Vorsitzende der Tolkien-Gesellschaft aus Finnland dann getroffen mit 2 Freundinnen, also auch aus dem Vorstand, und habe ihnen die Geschichte erzählt. Und die haben alle 3 gelacht und gesagt, nein, Marcel, der wusste nicht, was Gesellschaft dann, also er hat Society gesagt, aber das war das falsche finnische Wort, er wollte Stammtisch sagen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann einfach angefangen, die Vorbereitung zu treffen und 3 Jahre später gab es die Deutsche Tolkien-Gesellschaft. Das heißt, irgendwie ist es einfach unheimlich nett, wenn man Leute trifft, die genauso viel Spaß an der Sache haben. Und das ist bis heute halt genau das. Und deswegen haben wir irgendwann mal auch sowas wie das hier. Und das ist absolut großartig. Müsst das machen wie, es gab einen Besuch, Rotterdam, Tolkien war dort und der Einzige, der zwischen allen Gängen die ganze Zeit bei 200 Gästen irgendwie gegessen und getrunken hat, war der Gast. Tolkien war also nach ungefähr einer halben Stunde betrunken und hatte Riesenspaß dabei. Das haben wir leider nicht im Film, aber das ist natürlich sehr, sehr schade. Können ja alle gleich was trinken.
Im Film wird gesagt, dass Rohan, dass da aus Beowulf zitiert wird. Könnt ihr ein Beispiel dafür geben? Also es hieß, die Namen sind mittelenglisch, glaube ich. Und das aus Beowulf zitiert wird, das würde mich mal interessieren, wo das ist.
Ich bin total froh, dass Experten hier sind. Ich will noch mal ganz kurz diese generalistische Perspektive, die wir ja eingenommen haben, beschreiben. Ich finde ehrlich gesagt auch das spannend, dass Tolkien diese Welt hat, wo sich Leute sehr mit ihm beschäftigen, aber er ist gleichzeitig natürlich auch ein Phänomen für andere Wissenschaften, also für die Sprachwissenschaften, für die Kulturwissenschaften allgemein, auch für die Literaturwissenschaft im Allgemeinen. Und das irgendwie zusammenzubringen und eben nicht zu sagen, wir schauen stärker auf den Film, wir schauen stärker auf das eine Buch, sondern wir versuchen alles zu erzählen. Das war so ein bisschen unsere Perspektive und vielleicht sogar noch diese Anwendbarkeitsgeschichte, die bis ins Heute führt, ohne dass man ganz explizit ist, aber eigentlich jeder versteht, warum das bis ins Heute führt. So, und das war das Ziel. Und jetzt habt ihr lange genug nachdenken können, wo das Beowulf-Zitat ist. Ne?
Das braucht tatsächlich gar nicht so lange. Also auch Beowulf, Tolkien, Tolkien Altenglisch oder Tolkien Rohan Altenglisch, da könnte man auch locker anderthalb Stunden füllen. Das hat mich damals veranlasst, in meinem Geschichtsstudium meine Bachelorarbeit über die Rohirrim und die Angelsachsen zu verfassen. Und es sind manchmal nur so Kleinigkeiten oder so Schnipsel. Zum Beispiel sagt Eowyn ja auch, sie begrüßt ihren Onkel, West du Theoden Hall. Also ich grüße dich, Theoden, herzlich oder ja, wie auch immer. Man würde es natürlich im Deutschen auch gerne mit Heil übersetzen, was aber durch unsere Geschichte einfach komplett nicht mehr in Frage kommt. Aber da sind eben so Schnipsel oder auch die Beschreibungen der Goldenen Halle, die kannst du fast 1:1 in den Beowulf setzen. Ich empfehle jedem einfach mal Beowulf zu lesen, gerne auch in der Tolkien'schen Übersetzung, die ist wirklich gut lesbar, auch übersetzt ins Deutsche, auch vor ein paar Jahren worden. Und warst du da nicht Übersetzer? Helmut Pesch, okay, also auf jeden Fall auch ganz großartiger Mensch. Und dann einfach nochmal das Kapitel Die Goldene Halle lesen oder überhaupt ab da, da findet man so viele Parallelen und auch ja, eben auch die Trinksprüche oder die Begrüßungsformeln, das ist alles Altenglisch und natürlich begrüßt man sich auch in Beowulf. Also es ist jetzt nicht ein Zitat, in dem Beowulf benannt wird, natürlich nicht bei Tolkien drin, aber man sieht schon die Anleihen. Er war aber halt Professor für Altenglisch, also es ist jetzt vielleicht auch nicht nur Beowulf, sondern einfach auch die Kultur und das Moralverständnis, also ich höre jetzt auf zu reden, sonst geht das noch eine Stunde, aber da findet man auf jeden Fall sehr, sehr viele Parallelen.
Vielen Dank. Und dann noch eine Frage an die Filmemacher. Wir haben ja jetzt mehrere Optionen gehört, auf was man in anderen Dokus noch, welchen Fokus man noch richten könnte. Gäbe es da die Option, dass das noch ausgeweitet wird, dass da eine Doku-Reihe draus wird? Muss vielleicht auch nicht beantwortet.
Ja, nein. Aber ich habe eine Gegenfrage. Hat jemand die Sprecherin erkannt, die den Kommentartext spricht? Sie heißt Elisabeth Günther.
Arwen Undomiel, oder?
Genau, Arwen. Ja, es ist die Synchronstimme. Nein, also für uns ist es in der Regel so, um die Frage ernsthaft zu beantworten, dass wir nach so einer großen Produktion nicht direkt über eine ähnliche nachdenken können. Also das hat einfach Gründe von Vielfalt und Budgets und Möglichkeiten und jetzt ist es erstmal erzählt und jetzt gehen wir neue Themen an.
Schade.
Ja. Okay, ja, ich hätte tatsächlich, ich finde das eine sehr, sehr sympathische Frage natürlich, weil ich tatsächlich so in diese Richtung auch gehen wollte. Witzigerweise ist es für mich, jetzt sehe ich es so mindestens als zweite Produktion, weil ich tatsächlich es war so in Covid, hatte ich dann auch so viel Zeit, Bücher zu kaufen und zu lesen, da hatte ich das geheime Leben des James Bond gemacht, wo es um die wenig bekannten historischen, biografischen Erfahrungen in James Bond ging, die ja auch eher so wie Fantasy wirken und dieser Bösewicht in diesem Vulkan und so weiter. Und da wissen auch relativ wenige, wenn man vielleicht fragt, denken Leute noch, das kommt wahrscheinlich so aus dem Kalten Krieg. Aber da ist es auch relativ wenig Bekanntes, sozusagen es leider diese Vulkanen mit Wunderwaffen gegeben hat, so in der Normandie, und es eigentlich so der Ursprung von Bond im Zweiten Weltkrieg lag. Und habe dann aber festgestellt, wir wollen natürlich als Sender, da ist es immer ganz schwer, man sagt so, wir machen jetzt eine Doku über den Zweiten Weltkrieg oder über den Ersten Weltkrieg, und schaut euch das mal an, weil das ist ja wichtig. Ich finde es immer gut, so, natürlich ist das so, haben wir irgendwie auch einen Auftrag, es sind öffentliche Gelder. Ich finde dieses Schluckimpfungsprinzip immer ganz gut, irgendwie so mit so einem Zückerchen zu kommen. Wir wussten damals, es kommt No Time to Die mit Daniel Craig, der letzte Bond-Film. Jetzt wusste ich, das hat funktioniert, wir haben junge Zuschauer bekommen und die haben dann trotzdem was über den Schluckimpfungsmäßig, über den Zweiten Weltkrieg gelernt, über den Kalten Krieg. Und hier wusste ich, dass die Rings of Power kommen, also die zweite Staffel von der Amazon Prime Serie. Jetzt im Dezember kommt War of the Rohirrim, also neuer Warner Brothers Film über die. Und natürlich ist es für uns toll. Ich habe jetzt auch schon eine 5 davor, altersmäßig. Und natürlich ist es toll, wenn wir jetzt öffentlich-rechtliche Sender als Arte, ZDF und Phoenix war auch ein Partner. Ja, so eine tolle, diverse, junge, auch noch gebildetere Gruppe kriegen als die James-Bond-Fans. Da können wir nur von profitieren. Ja, deswegen war das in jedem Fall auch so die Idee, wir könnten eigentlich noch mehr Ideen gebrauchen, wie man so popkulturelle, ich glaube, ich habe schon mal über Dune nachgedacht, weil ja, okay, weitere Vorschläge. Gerne noch weitere Vorschläge aus dem Publikum, was man noch dekonstruieren könnte.
Die können wir vielleicht draußen machen, auch an der Theke oder so. Und,
ja, vorher müssen wir uns noch bedanken.
Also, ja, ich muss mich bei euch vor allen Dingen bedanken, dass ihr nah wart mit dem tollen Film, den tollen Expertinnen. Wunderbar. Und ja, vielleicht dann zur nächsten Schluckimpfung wieder. Ich hoffe, die wird ähnlich angenehm.
Ja, wir müssen uns auch wirklich bedanken bei euch auch als Stadt Wiesbaden, aber auch jetzt als Caligari. Zwischen Linde Dehner und euch gibt's ja eh schon eine traditionelle Preview-Connection, aber es ist einfach auch mal schön, wieder in der Stadt mit einem funktionierenden Programmkino zu sein. Ist ja nicht immer so. Also insofern vielen Dank, dass ihr das so kurzfristig möglich gemacht habt. Danke an die Talking
Crowd. An das Publikum noch. Wunderbar. Ja. Danke euch immer. Schönen Abend.
Nachdem ihr jetzt meine Zusammenfassung der Dokumentation gehört habt, sowie die Diskussionsrunde nach der Dokumentation, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um mal zu hören, was die Zuschauenden der Premiere zu der Arte-Dokumentation sagen.
Ja, hallo. Wir sind jetzt hier gerade bei der Uraufführung des neuen Tolkien-Dokumentarfilms gewesen. Und ja, was ziehen wir für Schlüsse daraus? Letztendlich namhafte Experten, die hier herangezogen wurden, bildgewaltig demonstriert und das Ganze fabelhaft untermalt mit toller Musik und Akustik. Großartiger Dokumentarfilm, der uns viele schöne Minuten beschert hat. Und vielen Dank dafür an alle, die das möglich gemacht haben.
Ja, also die bildhaften Eindrücke waren phänomenal. Und auch die vielschichtigen Geschichten dazu und Hintergründe, also es war wirklich toll.
Also ich fand es eine sehr gut gemachte Doku, vor allen Dingen, dass es eben so viele der Orte aufgefasst hat, die dann eben zum Beispiel in den Büchern vorkamen und in den Filmen und wie das dann eben verbunden wurde mit den einzelnen Orten, sei es in England, sei es in der Schweiz, also auch ein sehr toller roter Faden gewesen.
Die Szenen haben mich sehr in die Tolkien-Welt eingeführt, nicht eingeführt, sondern einfach da hineinversetzt. Und ich mochte es generell immer so durch die Welt zu gehen und zu schauen, wo man irgendwie Fantasy-Orte entdecken konnte. Und ich finde, dass die Doku das super aufgenommen hat. Die Orte, die Tolkien vielleicht inspiriert haben oder auch inspiriert haben, zu zeigen und die Parallelen zu seiner Welt aufzudecken.
Also, ich habe jetzt gerade diese Dokumentation über die Spuren von Tolkien geschaut und finde es ganz toll. Vor allem als Tolkien-Fan ist man zurzeit natürlich ein bisschen in die Ecke gedrängt wegen diesen Unwahrheiten, die im Ring of Power die ganze Zeit gescreent werden. Und diese Dokumentation hat wirklich mit den richtigen Leuten geredet, hat die auch zu Wort kommen lassen und hat von dem her wirklich eine ganz tolle Arbeit gemacht, dass man mehr über Tolkien und seine Spurenfindung erfährt.
Wirklich, wirklich schön ausgearbeitet und überraschend gut gemacht. Ich war sehr happy damit.
Ich fand es wunderschön. Viele neue Eindrücke gesehen, auch vieles von dem, was ich nicht wusste. Ja, tolle Bilder, tolle Experten. Ich war hin und weg.
Ja, die Dokumentation war sehr aufschlussreich, vor allen Dingen, da wir ja auch selbst Teile dieser Route durch die Schweiz schon selbst gewandert sind, auch die ganze Orte abgelaufen haben. Und war wirklich detailliert, war weit besser wie verschiedene andere Sachen. Da hat der Marcel vollkommen recht. Und ich denke mir, eine Fortsetzung mit verschiedenen anderen Aspekten wäre natürlich eine absolut tolle Sache.
Ich fand es auch sehr spannend zu sehen, dass das, wie die Macher auch gesagt haben, ja eher ein Überblick ist, so für den Tolkien-Fan, der es vielleicht noch wird oder halt so einfach generelles Arte-Publikum. Und da fand ich es wirklich spannend, dass das gut zusammengefasst war und dass das auch für jemanden, der sich jetzt nicht so im Detail damit auskennt, wirklich einen guten Überblick gibt.
kann ich jetzt nur zustimmen. Also zum Beispiel jetzt für Leute, die schon sehr mit Tolkien, ja, einfach schon sehr damit aufgewachsen sind und es gut kennen, das ganze Franchise und ihn als Autoren. Ist das eine gute Dokumentation? Sie ist respektvoll, detailliert, detailliert genug, aber auch verständlich genug für zum Beispiel, ich könnte jetzt meine Mutter abends vor Arte setzen und sagen, Mama, guck dir das mal an, was ich so als Hobby mache nebenbei, was mich so interessiert. Da kriegst du mal einen richtig guten Einblick, besser könnte ich es dir nicht erklären. Und das ist ja für beide Publikumsschienen genau richtig.
Also es war ein sehr guter Film, sehr schön gemacht und auch interessant. Es war jetzt nicht so viel, was ich Neues erfahren habe, aber das hatte ich jetzt auch nicht erwartet, aber es war sehr gut gemacht und ich fand es überzeugend.
Ja, vielen Dank. Ich habe es sehr genossen. Viele Infos, die ich schon kannte aus Büchern, einiges, was neu war und diese beeindruckenden Bilder noch dazu. Großes Kino.
Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck von der Dokumentation vermitteln mit all den Stimmen. Zwar dauert es noch bis zur Ausstrahlung am 5. Dezember ein wenig, aber wir vom Tollcast planen mit Matthias Schmidt und Jean-Christophe Caron eine weitere Sonderfolge zu dem Thema, wo wir die beiden interviewen werden. Sprich, wenn ihr Fragen an die beiden habt, schickt uns einfach eine kurze E-Mail mit euren Fragen an feedback@tollcast.de. Wie immer findet ihr alle Informationen in den Shownotes. Und wer dann am 5. Dezember die Dokumentation nicht alleine gucken möchte, sondern ähnlich wie in der Premiere in einer gemütlichen großen Runde, der kommt einfach auf den Discord-Server der Deutschen Tolkien-Gesellschaft über dtg.chat im Browser und dann schauen wir uns dort gemeinsam die Dokumentation nochmal an und reden im Anschluss darüber. Annika hat schon zugesagt, vielleicht kommt auch noch Marcel mit dazu und das wird dann noch einen gemütlichen Abend am ersten Donnerstag im Dezember. So, das war's jetzt für heute. Nächste Woche Montag geht's ja schon los mit der 189 des Tollcast wieder live ab 19.30 Uhr oder aber natürlich zum zeitsouveränen Nachhören auch jederzeit dann in einem Podcatcher. Und bis dahin wünsche ich euch eine tolkieneske Zeit.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.